Liebe Geschwister, ich bin erfreut, dass ihr so hitzefest seid, offensichtlich, und euch hierher gewagt habt, auch heute Abend. Ich hoffe, ihr seid auch so bibelfest. Das ist schon immer nötig. Ich will am Beginn nochmal auf zwei Bücher hinweisen, auf den kleinen Büchertisch, den ich hier habe. Ein Büchlein, das ist eigentlich für Anfänger gedacht, im Glauben, ABC Nachfolge. So, da kann man die ersten Schritte tun im biblischen Denken und die wichtigsten Themen, die man so ja, eigentlich noch vor seiner Taufe kennenlernen sollte, könnte man sich anschauen. Das ist also eine Sache. Ein anderes, da muss man schon ein bisschen mehr bibelfest sein, ein theologisches Buch, die historische Zuverlässigkeit der Evangelien. Hier liegt noch eins da, das klingt noch viel schlimmer. Da geht es um die das synoptische Problem, aber das ist geschrieben von einer interessanten Frau, von der Etta Linnemann, die sich als 50-jährige Theologieprofessorin bekehrt hat. Ich habe vor kurzem mal irgendwo unterwegs sie getroffen, also sie war in der Nähe, ich bin mal hingefahren, wir haben uns Nachmittag unterhalten. Es ist schon erstaunlich, also die Frau redet wie ein Wasserfall. Da kann man also kaum mal dazwischen kommen mit einer Frage. Aber sie sagt, Gott hat mir die Jahre zurückerstattet, die die Heuschrecke gefressen hat. Die ist über 80 und hält überall Vorträge an Universitäten, theologischen, im In- und Ausland. Es ist schon schön zu wissen auch, dass die Bibel auch all den Anfragen, die Menschen haben, wirklich standhält. Und wir können uns getrost darauf verlassen. So viel zur Vorrede. Zu unserem Thema heute. In meiner Kindheit musste ich mir manchmal anhören, wie die Leute sagten, nee, die gehen auch zu den Heilschen. Die Leute in dem sächsischen Dorf, wo wir aufgewachsen sind, die meinten eben, dass wir zu den Heiligen gehören. Damit hatten die Leute gar nicht so Unrecht, bloß dürfte ihnen nicht sehr klar gewesen sein, was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt. Ich habe mich als Kind manchmal darüber geärgert. Ja, das sind doch die Heiligen, weil das so abfällig klang im Dorf. Aber ganz gewiss haben die nicht an irgendwelche katholischen Heiligen gedacht, wenn die uns von Heidenbengels gesehen haben. Etwa an den heiligen Martin, an den heiligen Georg oder an den heiligen Ulrich, obwohl mein jüngster Bruder wirklich so heißt. Heute weiß ich, dass diese Bezeichnung, obwohl wir keine Musterknaben waren und auch nur normale Menschen, trotzdem stimmte. Natürlich waren wir Heilige. Seit unserer Bekehrung zu Jesus Christus waren wir Heilige geworden. Warum das so war und was Gott von seinen Heiligen erwartet, das sagt uns das Buch, das wir eben auch Heilige Schrift nennen. Ich möchte lesen einen Text heute, einen zusammenhängenden Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Und dann noch ein kleines Stück aus Kapitel 2. Petrus schreibt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ich lese weiter, Kapitel 2, ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Die Botschaft dieses Textes könnten wir vielleicht so zusammenfassen, wie ich das Thema genannt habe für diesen Tag: Gott will Heilige, Heilige. Also unheilige Heilige und andere komische Heilige sind nicht nach seinem Geschmack. Gott will Heilige, Heilige haben. Wollen wir hören, was er uns dazu in seinem Wort sagt? Ich habe es in drei Abteilungen gegliedert. Erstens, wie Menschen zu Heiligen werden. Darüber sollte man schon Klarheit haben. Zweitens, wie Heilige heilig leben lernen. Und drittens, wozu das Ganze? Das ist dann ganz kurz der letzte Punkt. Erstens also, wie Menschen zu Heiligen werden. Nun, in der katholischen Kirche ist das ziemlich klar. Da ist alles festgeschrieben und gesetzlich geordnet. Da muss ein Mensch viele gute Werke getan haben. Alles, was er je geschrieben hat, muss theologisch einwandfrei sein, also im Sinn der katholischen Kirche. Er muss 2 bis 4 nachgewiesene Wunder vollbracht haben und am besten schon tot sein. Am allerbesten ist es, wenn er als katholischer Märtyrer gestorben ist. Dann hat er nämlich die Chance, nachdem er den Heiligsprechungsprozess seiner Kirche gut überstanden hat, vom Papst in einer unfehlbaren Erklärung heilig gesprochen zu werden. Das bedeutet nach dem Verständnis der katholischen Kirche, dass er dann mit Christus im Himmel regiert und überall auf der Welt angebetet werden darf. Wenn er bloß selig gesprochen wird, dann darf er bloß in einem kleinen Bezirk angebetet werden. Er wird dann in das Verzeichnis der Heiligen aufgenommen. Und so sind die Dinge schön geordnet. Mit der Bibel hat das Ganze natürlich also so gut wie überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob irgendetwas überhaupt was mit der Bibel zu tun hat, davon, von dieser merkwürdigen Geschichte. Deshalb ist es für uns auch nicht maßgebend, was die katholische Kirche sagt, sondern wir wollen nach dem fragen, was die Bibel sagt, was mindestens theoretisch auch einmal der Grund der katholischen Kirche gewesen ist. Wo alle Kirchen angefangen haben. Deswegen ist das für uns als Gläubige so sehr wichtig, dass wir gar nichts fragen, was lehren die anderen, sondern immer wieder zurückkommen und fragen, was lehrt denn die Schrift auch zu diesem Thema? Was ist das so mit den Heiligen? Die Menschen, die Religionen haben allesamt bestimmte Vorstellungen, wie Heilige aussehen sollen. Und manche haben da sehr eigenartige Vorstellungen. Also ganz gewiss hätten sie uns von Heidenbengels niemals als heilig erklärt. Auch mich nicht. Ich habe also mein Erstgeburtsrecht damals nie verkauft. Der älteste von 10 Geschwistern. Und da ging es also manchmal auch ein bisschen munter her. Also als heilig hätten die mich doch nicht eingestuft. Ob ich selber gemacht hätte damals, wahrscheinlich auch nicht. Aber was ist denn heilig? Und wer ist überhaupt heilig? Die Bibel sagt zunächst, dass nur einer heilig ist, nämlich Gott. Der, der uns berufen hat, der ist heilig. Heiligkeit, das kann man in der Bibel überall lesen, ist eine Eigenschaft Gottes, eine göttliche Eigenschaft. Und wir haben es auch hier gelesen. Ja, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Also, das ist das Erste, was man feststellen kann, und das darf getrost unser Ausgangspunkt sein. Gott ist heilig. Es ist also eine Wesensart von ihm. Ich lese mal noch zwei Stellen aus dem Alten Testament. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich? So wird Gott angebetet. Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit. Man kann eigentlich gar nicht so genau definieren, was das überhaupt ist. Und es scheint so zu sein, vom Alten Testament her jedenfalls, dass das irgendwie auch zusammenhängt mit seiner Herrlichkeit. Und ich nehme an, die meisten von euch wird es auch schwerfallen, Herrlichkeit zu definieren. Was ist denn das nun wieder? Also, ja, irgendetwas, ja, höchst Erstaunliches, etwas Faszinierendes, etwas, was alles übersteigt, was wir hier kennen. Und genauso ist es mit der Heiligkeit. Etwas, das dem Wesen Gottes eigen ist. Es ist etwas, was wir eigentlich als Menschen, was wir nicht kennen in dieser Art und Weise. Auch bei keinem katholischen Heiligen finden würden, in diesem Sinn. Oder Gott sagt es selbst, 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2. Ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das sagt Gott von sich. Und dass unser Gott heilig ist, macht also in einer Hinsicht auch seine Göttlichkeit bewusst, in eindrücklicher Weise. Denn die sogenannten Götter, denen viele der Empfänger des Petrusbriefes auch damals vor ihrer Bekehrung gedient haben, die zeichneten sich eben gerade durch ein unheiliges Wesen aus. Ein unsauberes, betrügerisches Wesen. Die griechischen Götter, was also da so erzählt wird, vielleicht hat mancher von euch schon mal die Göttersagen gelesen, ja? Die hurten rum, die waren aber schlimmer als manche Menschen. Und vieles von dem, was die gemacht haben, war gar nicht jugendfrei. Na, sollten das vielleicht Vorbilder sein? Die waren alles andere als heilig. Aus diesem Grund war es ja in neutestamentlicher Zeit so, dass es durchaus eine ganze Menge unter diesen Griechen gegeben hat, die sich ja nach wahrer Heiligkeit gesehnt haben und die von daher offen waren für den Gott Israels und als Proselyten sich schon den Juden angeschlossen hatten. Als Paulus dann in manche dieser Städte kam, dieser Großstädte kam und evangelisiert hat, gepredigt hat, haben sich ja wiederum diese Proselyten dann, die meisten von ihnen, dem Paulus angeschlossen. Und das war dann oftmals auch der Grund für ziemlich viel Ärger, den Paulus sich da von den Juden eingehandelt hat. Weil die eben dann doch nicht glauben wollten an Jesus, den der Apostel Paulus gepredigt hat. Aber nun, versteht ihr, Heiligkeit, das wollte ich eigentlich nur sagen, ist eine Wesensart Gottes. Ein Mensch von sich aus hat nichts davon. Mensch ist Mensch und nicht heilig. Und die Götter der Griechen, wenn es überhaupt sowas gab oder gibt, dann waren das bestenfalls oder sind das bestenfalls Dämonen. Und das ist durchaus aktuell. Wo habe ich das gelesen? In diesen Tagen oder gehört, dass auf einmal schon wieder auch modern ist, etwa der Donar. Und dass manche junge Leute anfangen, sich so einen Hammer um den Hals zu hängen. Also einen kleinen natürlich, ne? Aber wenn es solche Götter überhaupt gibt, dann sind das Dämonen. Satanische Geister. Dass da gewisse Mächte eine Rolle spielen, das ist schon wahr. Und sehr, sehr problematisch. Aber unser Gott, der Gott, von dem die Bibel spricht, hat eine völlig andere Wesensart. Und diese Wesensart nennt man heilig. Also etwas völlig anderes, als wir an uns tragen. Und was natürlich der Böse an sich trägt. Heilig im Sinne der Bibel bedeutet also zunächst, so zu sein wie Gott. Und nicht wie andere Menschen. Heiligkeit ist allein Gottes Wesensart. Und das hat selbst der Prophet Jesaja so gesehen, als er berufen wurde, wie dann auch ausgerufen wird von majestätischen Engeln, die um den Thron Gottes herum sind. Jesaja 6, Vers 3 steht das: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier merkt ihr wieder, dass Herrlichkeit Also irgend sowas wie Majestät und Glanz und Schönheit und Liebe und Frieden, alles zusammengenommen, das ist Herrlichkeit. Wie das auch zusammenhängt mit dem Wesen Gottes Heiligkeit. Ja, Heiligkeit also, oder heilig, ist sein wie Gott. Einen Wesenszug an sich zu haben, der eigentlich Gott gehört. Und wir wissen natürlich, dass kein Mensch das von sich aus schaffen kann. Die Menschen, die mögen das zwar. Das schwebt vielen von ihnen schon als ein fernes Ziel vor Augen. Die sagen sich schon, so müsste man sein. Und das ist ja der Grund in allen Religionen, dass es da Leute gibt, die ganz besonders heilig sein wollen und sozusagen auf dieser Stufenleiter zu Gott hochklettern wollen. Sich selber zu Heiligen machen wollen oder am liebsten auch natürlich verehren wollen, verehren lassen wollen von anderen Menschen. Aber Gott sagt, das ist völlig unmöglich. Heiligkeit kann nicht von einem geschöpflichen Wesen ausgehen. Heiligkeit ist ein Wesensmerkmal, das nur Gott gehört. Und wenn das ein Mensch bekommt, dann kann es ihm nur von Gott, und zwar von Gott direkt, gegeben werden. Niemals über einen Umweg. Es gibt keinen anderen Weg, heilig zu werden oder eine Heilige oder ein Heiliger zu werden. Ein Mensch ist niemals von sich heraus heilig, sondern immer nur in Verbindung mit Gott. Im dritten Buch Mose, da steht ein interessanter Zusammenhang, Kapitel 21, Vers 8. Ich will das mal lesen. 3. Mose 21, Vers 8. Da ist von dem Priester die Rede, der auch heilig ist. Also der Priester oder die Priesterschaft in Israel. Er soll dir heilig sein, denn heilig bin ich der Herr, und nun kommt eine interessante Formulierung, heilig bin ich der Herr, der ihn heiligt. Das heißt also, der ihn heilig macht. Das geht also von Gott aus. Natürlich sagt Gott, ich bin der Heilige, aber er kann seine Heiligkeit sozusagen weitergeben. Dass Menschen etwas empfangen, was dem Wesen Gottes entspricht. Oder Vers 15 wird es nochmal gesagt, denn ich bin der Herr, der ihn heiligt. Ich mache das. Und das Ganze kann sogar ausgedrückt werden auf ein ganzes Volk. Bezogen auf ein ganzes Volk. Im Propheten Hesekiel, im Alten Testament, also Hesekiel 37, Vers 28, da steht, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Also, wir sollten zunächst verstehen, Heiligkeit ist eine Wesensart Gottes, die er aber anderen Menschen, unter Umständen sogar einem ganzen Volk, geben kann. Heiligkeit kann niemals von Menschen ausgehen, auch nicht von einem sogenannten Stellvertreter Christi. Kein Mensch kann einen anderen zum Heiligen machen, auch wenn dieser Mensch der Chef der katholischen Kirche ist. Das geht nicht. Und ein Mensch kann seine Heiligkeit auch niemals selbst erringen. Und wenn ich mich noch so anstrenge und wenn ich 10 Wunder gewirkt hätte und wenn ich als Märtyrer sterbe, bin ich dadurch noch kein Heiliger. Ein Heiliger werde ich allein, ja sozusagen durch die Berührung durch Gott, durch die Verbindung zu Gott, wie wir es auch sagen. Und wir wissen, es gibt für uns nur eine Möglichkeit, mit diesem heiligen Gott in Verbindung zu kommen, ohne selbst vernichtet zu werden. Das wäre so, als ob ein kleiner Kondensator, wenn ich es mal physikalisch sagen darf, ja, der aufgeladen werden muss. Aber wenn der in Berührung käme mit einem Blitz, er wäre sofort zerschmolzen. Kein Mensch kann das ertragen, diese Heiligkeit Gottes. Gott muss sich so weit zurücknehmen und Gott musste zeigen, dass er Mensch wurde. In unserem Herrn Jesus Christus. Und deswegen ist das ja auch für uns der einzige Weg, zu Gott zu kommen. Jeder von uns würde augenblicklich vernichtet werden in der Gegenwart Gottes. Jeder von uns und der Frömmste. Und ich genauso. Aber weil unser Herr Jesus Mensch wurde, weil er gelitten hat, weil er gestorben ist für uns und weil Gott ihn auferweckt hat. Deswegen ist er der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und durch ihn praktisch empfangen wir dieses Stück Heiligkeit. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, dass die technischen Bilder, die hinten natürlich ja, heruntertransformiert, dass wir es ertragen können. Aber wir bekommen wirklich etwas von dem Wesen Gottes. Aus diesem Grund ist es so im Neuen Testament, dass die Gläubigen manchmal einfach so angeredet werden als Heilige und Geliebte, weil sie durch Jesus Christus mit diesem heiligen Gott in Verbindung gekommen sind. Das ist alles. Das ist eigentlich sehr einfach, bloß man sollte sich das wirklich mal richtig plausibel machen. Heiligkeit kann nicht von mir kommen. Und wenn du, wir kommen hier noch einen zweiten Punkt bei dem Thema heute, ja? Wenn du nämlich anfangen lässt, dich anzustrengen, irgendwie heilig zu leben. Das ist Quatsch. In uns ist das nicht vorhanden. Ja? Es ist etwas, was Gott uns gibt. Und darauf müssen wir immer wieder vertrauen. Wir haben es auch in unserem Text gelesen, im Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid, sagt Gott jetzt, und jetzt meint er, auch die Gläubigen, also die Gemeinde Jesu, überall, wir wissen nicht mal, an wen Petrus damals alles geschrieben hat, da werden zwar ein paar Orte erwähnt, griechische Städte, wo es also Gemeinden offensichtlich gab, Gläubige gab, ihr aber seid, sagt Petrus, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, also eine königliche Priesterschaft, und dann eine heilige Nation. Ihr seid es. Ein Volk zum Besitztum. Einst wart ihr nicht ein Volk. Das heißt, diese Leute, an die Petrus schreibt, das wird hier ganz deutlich, gehörten nicht zum Volk Israel. Das waren keine Juden. Nicht Israeliten, ja? Sie waren ja einst nicht ein Volk. Jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, weil ihr nicht zu Abraham gehörtet letztlich. Jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also, ihr habt was bekommen. Ihr seid heilig geworden. Ich will nicht sagen per Definition, das ist zu wenig, sondern durch einen Akt Gottes. Gott hat etwas getan, bewirkt bei jedem Einzelnen von euch. Das haben wir also nicht bekommen, weil wir so brav waren und weil wir so viel geleistet hätten, sondern dadurch, dass wir mit Christus in Verbindung gekommen sind. Ihr, das betont diesen hohen Stand der Gnadenwahl. Ihr aber seid. Wir gehören jetzt sozusagen zu einem auserwählten Geschlecht. Ich meine, in unserer Zeit spielt das nicht mehr so eine große Rolle, obwohl es auch in Deutschland heute noch berühmte Familien gibt und auch manche adlige Familien, die ihre Abstammung von wer weiß wem daher leiten können. Und da kann man nicht ohne weiteres rein in so eine Familie. Auch heute nicht. Und man muss geboren werden. Ihr seid dieses auserwählte Geschlecht, sagt Petrus. Und weil wir zu Gottes Königsherrschaft gehören, zu Gottes Reich, da sind wir eine königliche Priesterschaft geworden. Und haben als Priester natürlich Aufgaben in dieser Welt. Ein Priester hat zu vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Als heilige Nation sind wir dazu berufen, den Charakter dessen, der uns geheiligt hat, deutlich zu machen. Also, und das deutet sich schon hier an, das, was wir gerade gesagt haben, was das Wesen Gottes ist, das wollen die Leute draußen an uns sehen. Das gleiche Prinzip hatte Gott schon damals beim Volk Israel gehabt, im Alten Testament. Ja, Gott wollte durch sein Volk zeigen, den anderen Völkern, den heidnischen Völkern, wie er ist. Und deswegen hat er ihnen wunderbare Gesetze gegeben. Aber Israel hat das im Prinzip fast nie erfüllt. Kaum zu irgendeinem Zeitpunkt. Und wir sind eine heilige Nation, um den Charakter dessen, der uns berufen hat, wiederzuspiegeln. Als Volk des Besitztums. Das ist ein bisschen altmodische Ausdrücke hier, aber das meint eben, wir sind Eigentum Gottes, auf das niemand sonst Besitzrechte erheben kann. Nur Gott. Er hat uns aus der Finsternis der Gottesferne heraus zu seinem Volk gemacht und ließ uns so seine Barmherzigkeit spüren. Das alles ist allein Gottes Werk. Und das können wir nicht hoch genug halten und nicht deutlich genug uns klar machen, liebe Geschwister, immer wieder, da müssen wir anfangen, ansonsten wird nämlich alles andere, was dann kommt, falsch. Und letztlich ist das ja, was ich jetzt erzählt habe, eben mir Mühe gegeben habe, zu deutlich zu machen, ist die Basis von all dem, was wir auch bisher gesagt haben. Wenn ich also über Faulheit zu euch geredet habe, ne, das heißt nicht, das kannst du nicht damit abtun, dass du dich irgendwie zusammenreißt einfach. Ich will keine Moral einfach predigen, sondern Evangelium. Das ist die gute Botschaft von dem Gott, der heilig ist, aber der uns zu Heiligen macht und der etwas in unserem Leben bewirken möchte und der natürlich möchte, dass das auch nach draußen hin zu sehen ist. Dieses Vorrecht, das wir haben, ist nun natürlich und selbstverständlich mit einer großen Verantwortung verknüpft. Schauen wir nochmal zu Kapitel 1, Vers 15. Ja, weil er uns zu einem heiligen Volk gemacht hat, weil er heilig ist, sollen nun auch wir im ganzen Wandel heilig sein. Wandel ist auch so ein bisschen altmodisches Wort, das heißt einfach in meinem Verhalten, in meinem ganzen Leben heilig sein. Und wenn wir jetzt eine falsche Vorstellung haben, oder wenn ihr jetzt in euren Köpfen die katholische Idee von Heiligkeit habt, werdet ihr auf die verrücktesten Einfälle kommen, was das ist, wie man heilig wandelt. Mit strengem, ernstem Gesicht. Oder wer weiß wie, ja, die verrücktesten Ideen haben die Leute. Es gab mal eine Zeit, da galt es besonders heilig, als besonders heilig, sich nicht zu waschen. Und also man sagte von einigen Heiligen, dass die Läuse bei jedem Schritt herunterfielen, wenn sie gingen. Das war ein Zeichen besonderer Heiligkeit. Ich kann gut vorstellen mir, dass die Leute auch wirklich entsprechend Abstand gehalten haben. Das hätte ich auch aus anderem Grund schon gemacht. Also Heiligkeit stinkt dann. Also das ist ganz gewiss nicht im Sinne Gottes. Also wenn wir eine falsche Idee haben von Heiligkeit, leben wir auch falsch. Wie geht das? Wie leben denn Heilige heilig? Das ist mein Thema jetzt, mein zweiter Punkt. Ich hoffe, ihr habt noch so viel Energie, könnt es noch aushalten. Ja, wie geht es? Das erste Wort unseres Textzusammenhangs weist uns nochmal darauf hin. Ich will es nochmal lesen. Und zwar ist das, ich habe den Vers noch nicht gelesen, aber wir lesen jetzt mal in Kapitel 1, Vers 3. Das geht nämlich so los. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der Ausgangspunkt, auch für alles, was weiterkommt. Wer diesen Ausgangspunkt nicht kennt, wer also selbst praktisch noch kein Heiliger ist, auch nicht per biblischer Definition, für den sind die Dinge, die ich jetzt sagen werde, natürlich mehr oder weniger gegenstandslos. Nur so ein Mensch, der ein Heiliger ist, kann überhaupt heilig leben. Und nun beginnt das wieder sehr bemerkenswert. Ein bisschen, die Elberfelder hat sich also Mühe gegeben, das so möglichst genau wiederzugeben, aber das klingt dann ein bisschen abstrus manchmal. Und man muss sich also dreimal überlegen, was heißt denn das nun eigentlich? Oder was meint ihr, wie umgürtet ihr die Lenden eurer Gesinnung? Hast du schon mal gemacht? Ich hoffe sehr, dass du schon mal gemacht hast, aber ich weiß nicht, ob uns klar ist, was das bedeutet. Also Lenden, das befindet sich so in der Gegend vom Gürtel, ja? Und ein bisschen tiefer noch. Aber die Lenden meiner Gesinnung umgürten. Es steckt natürlich ein Bild dahinter, das dem Petrus selbstverständlich geläufig war. Und wenn da Juden drunter waren, die wussten das auch und die Heiden wahrscheinlich auch, was das ist. Nämlich damals, da gingen die Männer ja alle in Maxi. Also ja, ganz lange Gewänder, alle Sandalen. Man, also Hosen so, in unserem Sinne kannten die überhaupt nicht. Und wenn man also arbeitete oder wenn man wandert, auf Wanderung war, da hat man dieses weite Gewand eben zusammengerafft, hochgesteckt, also sich einen Gürtel drum gebunden, aus Stoff manchmal, und dann eine Zipfel hochgesteckt und reingesteckt in den Gürtel, damit also kniefrei war sozusagen und damit man also ordentlich arbeiten konnte und nicht ständig da auf den Saum trat. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Über Gesinnung haben wir schon ein paar Mal gesprochen, die Tage. Ich hoffe, ihr erinnert euch jedenfalls, die da waren. Gesinnung, das ist die Einstellung. Ja? Das ist die Art und Weise und die Richtung, in der ich denke, in der meine Gedanken laufen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Jetzt verstehen wir vielleicht schon ein bisschen, was das meinen könnte. Das meint nicht das, was viele von euch tun, wenn sie von Arbeit erschlafft nach Hause kommen oder von der Schule oder Studium. Was ihr dann macht, das nennt man Zerstreuung. Dass man sich hängen lässt, ziellos flattern lässt, die Gedanken und alles Mögliche in sich hinein nimmt. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, meint das Gegenteil. Das meint, dass die Gesinnung, also die Gedanken, die lose da sind, die verrückt spielen, manchmal zusammenraffen, zusammentun, zusammenbinden. Das bedeutet, wie soll ich sagen, den Anfang von einem heiligen Wandel. Die Gedanken konzentrieren. Nämlich auf ein Ziel. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also die Art und Weise, wie Gläubige denken, soll auf ein Ziel ausgerichtet sein. Bitte versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass ihr euch nicht ausruhen dürft. Natürlich dürft ihr das. Und man darf auch mal alle Viere von sich strecken, bei so einer Hitze vor allen Dingen. Bitte wartet noch einen Augenblick, ja, bevor ihr damit anfangt. Aber Gott erlaubt uns das selbstverständlich, dass wir ausruhen. Aber es meint unser ganzes Leben, ja, unseren ganzen Wandel, wenn der kein Ziel hat. Heute sagt man ja so verrückte Sprüche, ich finde das entsetzlich, aber das ist ein ganz typisch heidnisches Denken. Man sagt heute, der Weg ist das Ziel. Das ist nicht wahr. Aber immerhin, das habe ich ja vor kurzem in irgendeiner weltlichen Zeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift gelesen, dass man zugibt, die jüdisch-christliche Religion, so sagen die das halt, ja, ist die einzige Religion, die auf ein Ziel ausgerichtet lebt. Alle anderen bewegen sich praktisch im Kreis, da kommt das immer wieder mal, ja, kommt auch die neue Welt wieder. Wir reden von einem Ziel und das ist wichtig und sehr wichtig für unser Leben. Für unser gesamtes Christenleben. Also auf ein Ziel ausgerichtet leben bei allem, was ich tue. Bei der Offenbarung unseres Herrn in seiner Herrlichkeit wird den Gläubigen dann, so steht es hier, das Vollmaß der Gnade zuteil werden. Und sie erlangen dann erlangen sie das Ziel ihres Glaubens. Dann ist alles vollendet. Und auf dieses Gnadengeschenk sollen sie sozusagen jetzt schon ihr ganzes Streben ausrichten. Fest und zuversichtlich darauf hoffen. Und sie sollen auch wissen, ich habe das schon mal gesagt und ich wiederhole es jetzt nur, dass jede geistliche Lebensgestaltung nun mal bei unserem Denken beginnt, nicht bei unseren Gefühlen. Deine Gefühle können 20 oder 50 Mal am Tag anders sein. Je nachdem, wie einer veranlagt ist, das kommt darauf an. Und deswegen geht Gott niemals von den Gefühlen aus, er kalkuliert sie ein und darüber könnte man auch reden, aber das ist ein anderes Thema jetzt, sondern es geht um unsere Gedanken. Wo sind sie? Ha, überleg mal. Und ich weiß nicht, ob manches lieb wäre, sagen wir mal, wenn dein Nachbar wüsste, woran du gedacht hast, als der Bruder vorhin gebetet hat am Anfang. Oder wenn gar Gebetsgemeinschaft ist in der Gemeinde. Ja? Da merkt man schon was, wie unsere Gedanken oftmals die dollsten Spirenzchen machen. Es beginnt bei unserem Denken.
Wer zum Beispiel, nur ganz einfache Beispiele, wer zum Beispiel denkt, dass es also nicht darauf ankommt, wie der Gläubige sich in seinem Alltag verhält, nun ja, wer meint etwa, er brauche sich überhaupt nicht zu unterscheiden von anderen Menschen, er brauche nur zu tun, wozu er Lust hat, das wird man ja deutlich merken. In jedem, fast bei jedem Schritt wird man das merken, dass es so ein Mensch ist, der sich eben nicht nach dem Willen Gottes richtet, sondern in Wirklichkeit nach seinem eigenen Willen. Oder den Willen der Nachbarn. Da steht übrigens auch bei Petrus, das ist ein Kennzeichen dafür, dass einer wirklich wiedergeboren ist, wenn er nicht mehr lebt nach dem, was wir alle tun. Wenn er nicht mehr danach fragt, sondern nach dem fragt, was Gott will. Also, wer meint, es kommt nicht darauf an, ob ich am Sonntag im Gottesdienst bin oder nicht, der wird natürlich sich keine Mühe geben, auch da zu sein, zur Zeit aufzustehen etwa. Das hängt mit unserem Denken zusammen. Aber nicht jetzt, versteht ihr, das hängt nicht nur mit unserer Intelligenz zusammen, darüber brauchen wir jetzt nicht zu reden, sondern mit unserer Einstellung. Das war das Thema schon am Sonntagvormittag. Mit unserer Einstellung. Und deswegen setze ich hier an, nicht ich, die Schrift, immer wieder. Ihr werdet heute Abend nicht eine einzige Sache von mir hören, die irgendwie man auslegen könnte im Sinne von Gesetzlichkeit. Das musst du machen, das. Aber es geht schon los bei unserem Denken. Und alles andere hängt bei dir selbst davon ab. Wir wollen unsere Gedanken nicht zerstreuen, sondern konzentrieren. Also träumen, wünschen, fantasieren, spekulieren, visionieren. Das trübt nur die geistliche Klarheit und schwächt den Willen. Wir wollen also nicht in irgendwelchen Visionen nachschwärmen, sondern unserem geliebten Herrn nüchtern dienen. Das stand hier nüchtern. Erste Antwort. Wir lernen, heilig zu leben, indem wir nüchtern bleiben und unser Denken auf das Ziel unseres Glaubens ausrichten. Das ist ein erster Schritt. Ja, wir fangen an, das so zu lernen. Ein zweiter Schritt, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Oder Kapitel 2, Vers 11 haben wir auch gelesen, enthaltet euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten. Kinder des Gehorsams, das meint, das ist ein hebräischer Ausdruck, der bedeutet, ihr seid vom Gehorsam geprägt. Ja, Kinder des Gehorsams, wir gehorchen jetzt Gott und nicht mehr den in uns wohnenden Begierden. Diese Begierden sind vorhanden. Und dass wir manchmal auch brausen könnten oder manchmal auch die verrücktesten Sachen denken. Ja, wenn ich könnte, dann würde ich ja, zum Glück würden wir es dann ja wohl doch nicht machen. Also da merken wir bloß, was in uns drin steckt. Der Herr Jesus sagt, in unserem Herzen ist nichts Gutes, gar nichts. Das möchte schon manchmal heraus, dieses Nicht-Gute. Diese Begierden, die sind da, zum Teil auch völlig natürlich und von Gott auch gewollt, dass sie da sind. Und trotzdem will Gott nicht, dass wir uns von daher steuern lassen, denn das wäre ein animalisches Leben, also ein Leben wie die Tiere. Wer von seinen Begierden gesteuert wird, ja, der lebt letztlich wie irgendein Tier. Der Mensch kann Nein sagen. Selbst zu elementaren Bedürfnissen kann der Mensch, wenn er will, Nein sagen. Nicht alles ist vernünftig, da Nein zu sagen. Und jemand hat mir so gesagt, unbeherrschte Begierden sind auch das Produkt geistlicher Unwissenheit. Diese Leute haben keine Ahnung, was Gott wirklich will. Nein, wir lassen uns nicht mehr in das alte Schema pressen. Unser Leben ist nicht mehr bestimmt vom Lustprinzip. Und ich denke, viele von euch, ihr habt das ja heute Abend bewiesen, möchte ich schon sagen. Ich nehme an, ich weiß nicht, ob ihr große Lust gehabt habt oder was hat euch hergetrieben. Oder wer hat euch hergetrieben. Bei solchen Wettern macht man schon lieber was anderes. Viele jedenfalls. Oder die Liebe zum Herrn. Manchmal ist schon unser natürlicher Trieb auch gemeint, Nahrungstrieb, Schlaftrieb, Geschlechtstrieb, Mitteilungstrieb, Sammeltrieb, wer weiß, was alles noch gibt. Diese Begierden dürfen uns nicht beherrschen. Wir, Gott will schon, dass wir Menschen sind, die sich beherrschen, nicht von den Begierden bestimmt sind, die nach anderen Maßstäben leben. Und wenn alle anderen das so machen, wir haben diese Maßstäbe nicht. Wir sind aber gefährdet von diesen Maßstäben, die draußen sind. Ist ganz klar, ja? Weil alle das machen, das fällt dann nicht auf, wenn man mitmacht. Aber wir als Gläubige werden von dem bestimmt, was die Schrift sagt. Nicht mehr von diesen Begierden, die in unserer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Gott hat uns doch Klarheit gegeben und Erkenntnis über sich selbst. Zweite Antwort also, wir lernen heilig zu leben, indem wir begreifen, worauf es ankommt. Und indem wir durch die Gnade Gottes uns nicht mehr vom Lustprinzip bestimmen lassen. Auch in den Dingen, die freiwillig sind. Wir haben mal darüber gesprochen, als es um die Faulheit ging. Drittens, dritter Schritt sozusagen, geht ja nicht der Reihe nach, das sind also einzelne Aussagen, die Petrus hier macht, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen und so weiter. Gläubige sind Menschen, die in Gott einen Vater bekommen haben. Gott ist also nicht mehr der heilige, unnahbare, sondern durch Jesus Christus ist er jetzt mein lieber Vater geworden. Das ist eine wunderschöne Sache. Wir können also vertrauensvoll zu ihm beten, aber Gott will auch von uns, liebe Geschwister, und das vergessen wir manchmal, er will auch von uns nicht nur als Vater gelebt werden, er will auch als Richter gefürchtet sein. Denn wenn wir in Gott nur den liebenden Vater sehen, dann kann es schnell dahin kommen, dass wir die Heiligung nicht mehr ernst nehmen. Das Neue Testament zeigt uns auch den Gott als unparteiischen Richter, der die Sünden seiner Kinder nicht übersieht. Jemand hat mal so gesagt, Gott hat wohl Kinder, aber keine Günstlinge. Niemand, den er vorzieht. Er hat Kinder. Und es sind seine Kinder. Wir sind auch gerettet als seine Kinder. Aber keine Günstlinge, dass wir nun alles Mögliche machen dürften. Das Werk unseres Lebens muss einmal vor dem Richterstuhl des Christus bestehen. Und das wird nicht harmlos sein. Und ein Merkmal echter Heiligkeit ist Furcht vor Gott. Das dürfen wir weder abschwächen zur bloßen Ehrfurcht, das gehört natürlich auch dazu, wir dürfen es auch nicht zu einer sklavischen Furcht verdunkeln. Ich denke, Martin Luther hat es sehr gut ausgedrückt in der Erklärung, seiner Erklärung der 10 Gebote. Ja, da kommt dann immer so, was ist das? Wir sollen Gott fürchten, lieben und vertrauen. Das gehört zusammen. Die Furcht Gottes und die Gewissheit unserer Kindschaft, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Dritte Antwort also, wir lernen heilig zu leben, indem wir uns bewusst machen, dass wir unser Tun und Lassen vor Gott verantworten müssen. Viertens, unser ganzes Verhalten ist auch bestimmt von dem Bewusstsein des Preises für unsere Erlösung, für die ungeheuren Kosten, die unsere Erlösung geprägt hat. Denn ihr wisst, Vers 18, ich denke, ihr kennt die Verse, ja, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Man geht sorgsam um mit dem, was viel gekostet hat. Ich könnte, wenn ich sehr boshaft wäre, schnell den Test machen. Ich brauchte bloß mal mit einem kleinen Nagel in der Hand draußen lang zu laufen. An manchen Stahlkarossen. Und da würde man merken, wie sehr mancher sein Auto doch liebt. Ich meine, das wäre natürlich nicht ordentlich von mir, sowas zu machen. Ich würde es auch niemandem empfehlen. Aber unwillkürlich, jeder macht das. Man geht sorgsam um mit dem, was viel gekostet hat. Die Erlösung hat so unendlich viel gekostet. Wir vergessen das manchmal. Es war der allerhöchste Preis, der überhaupt gezahlt werden konnte. Es gibt überhaupt keinen höheren Preis, den irgendjemand in diesem Weltall zahlen kann, als den, den Gott gezahlt hat, als sein Sohn Jesus Christus für unsere Sünden starb, als sein Blut gegeben wurde. Vierte Antwort also, wir lernen heilig zu leben, indem wir uns die ungeheuren Kosten unserer Erlösung vor Augen stellen. Und liebe Geschwister, das wollen wir doch immer wieder tun. Deswegen kommen wir hier zusammen zum Brotbrechen, um den Herrn anzubeten, um Lob und Dank zu sagen für diese Erlösung. Und wir wollen gern auch uns das was kosten lassen. Manchmal bloß ein bisschen Schlaf. Aber ich will da sein. Es war so unendlich viel, was der Herr gegeben hat. Fünftens, noch ein Gedanke, den Petrus hier nennt, in dieser Welt, und das sollen wir uns bloß mal plausibel machen, in dieser Welt sind wir weiter nichts als Ausländer, Gastarbeiter, Touristen. Wir wohnen nur vorübergehend hier, unsere eigene Heimat ist droben im Licht. Wir sind hier nur Beisassen und Fremdlinge, das ist so ein altmodischer Ausdruck der Beisassen, also irgendwie einer, der bestimmte Bürgerrechte bloß hatte in der Stadt. Ja, so war das früher. Also, wir sind eigentlich Bürger eines anderen, eines besseren Landes. Und es ist wichtig, dass die Gläubigen das wissen. Meine Heimat ist eigentlich Himmel. Ich habe manchmal, wenn wir in DDR-Zeiten in irgendein Heim gefahren sind und so für eine Freizeit, musste man immer so einen kleinen Zettel ausfüllen. Jeder, der früher von euch mal da drüben war, der weiß das ja auch. Und da stand immer drunter Staatsbürgerschaft. Bei uns, wehe uns, wenn wir geschrieben haben, Deutsch. Wir waren nicht ja deutsche Staatsbürger, wir mussten schreiben DDR. Und ich dachte mir manchmal, eigentlich hätte ich ja schreiben müssen Himmel. Aber ich dachte mir, die Leute sind so doof, die werden das nie begreifen, wie soll ich denen das erklären? Ja? Ich bin Staatsbürger des Himmels, hier bin ich nur Ausländer. Vorübergehend. Ich will mich nicht allzu sesshaft machen hier. Und damit kommen wir praktisch wieder zurück zum ersten Gedanken. Wie Heilige heilig leben lernen. Merkt ihr, ich habe euch kein Gesetz vorgeschrieben. Ich habe nur gesagt, denkt daran, vergiss das nicht. Wenn du das tust, wird dein Leben heilig werden. Ich brauche dir nicht mehr vorzuschreiben, was du tun sollst, was du lassen sollst. Das geht auf einmal von ganz alleine. Das ist das Erstaunliche bei Gott. So ist Gott. Und ich glaube, das ist Evangelium. Wie Heilige heilig leben. Ja, und wozu das Ganze? Damit will ich jetzt kurz zum Schluss kommen. Kapitel 2, Vers 9. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen hat. Dazu sollt ihr heilig leben, als Heilige. Damit ihr diese Tugenden verkündigen könnt. Also, das heißt, die Vortrefflichkeiten Gottes. Damit ihr zeigen könnt, wie Gott ist. Denn die Leute glauben uns das nicht, wenn wir selber ganz anders sind. Also das, was ich sage, muss ja übereinstimmen mit dem, was ich bin. Das merken die schon. Ich brauche da nicht irgendwie fromm zu tun, sondern ich kann mich ganz natürlich geben. Weil er mich ja ganz verändert hat. Und weil ich auf dieses Ziel zulebe. Und weil ich von diesen Gedanken geprägt bin. Es ist eigentlich eine schöne Sache. Wir dürfen seine Tugenden, das sind also seine Macht, seine Heilstaten, seine Fähigkeiten, seine Vortrefflichkeiten, wir dürfen sagen, wie wunderbar unser Gott ist. Also es ist eine schöne Sache. Gott hat uns zu Heiligen gemacht, damit an uns sichtbar wird, wie Gott ist. Und liebe Geschwister, es könnte sein, dass mancher nur deshalb nicht an Gott glaubt, weil er dich sieht. Es könnte sein. Und ich kenne solche Beispiele. Was, der geht zu euch? Nein, da werde ich nie zu euch kommen. Wir sollen die Vortrefflichkeiten Gottes verkündigen. Wie können wir das tun, wenn man an uns nicht etwas von diesem heiligen Gott merkt? Nicht, dass wir uns das irgendwas krampfhaft ausdenken müssen. Lass uns einfach anfangen, auf dieses Ziel zu leben. Uns die Kosten der Erlösung bewusst zu machen und all die anderen Dinge, die wir genannt haben. Heilige leben heilig auf Arbeit, in der Firma und in der Küche, im Büro und im Schlafzimmer, beim Einkaufen und auch in der Freizeit. Wollen wir noch einmal wiederholen, wie sie das tun? Sie bleiben nüchtern und richten ihr Denken auf das Ziel ihres Glaubens aus. Deshalb suchen sie nicht alles Mögliche und Unmögliche, um sich zu zerstreuen. Sie begreifen, worauf es wirklich ankommt, und fallen mit der Hilfe des Herrn nicht mehr in das alte Lustprinzip zurück. Sie wissen, darum geht es nicht, dass ich das tue, wozu ich Lust habe. Und das noch vielleicht irgendwie fromm deklariere. Sondern, dass ich das tue, was Gott will. Sie denken dran, dass sie all ihr Tun und Lassen auch mal vor ihrem Herrn verantworten müssen. Und es wird nicht harmlos sein. Sie erinnern sich immer wieder, welche ungeheure Kosten ihre Erlösung bereitet hat. Und schließlich, sie wissen, dass sie in dieser Welt nur geduldete Gäste sind. Und stellen ihren Lebenswandel darauf ein. Auf diese Weise werden sie die Tugenden ihres Gottes verkündigen. Aber natürlich wissen sie auch, dass ihnen das alles nur gelingen kann in Verbindung mit ihrem auferstandenen Herrn. Bitte, habt jetzt keine Angst. Manchmal hat man so verrückte Ideen, falsche Vorstellungen, immer noch diese katholischen Ideen von Heiligkeit. Und das ist für die meisten von uns derartig abschreckend, dass sie gar nicht erst damit anfangen wollen. Das ist so was schrecklich Langweiliges und so ein ödes Leben, als ob man da in Klostermauern eingesperrt wird. Aber diesen Schwachsinn hat Gott nicht gewollt. Nirgendwo hat er das gesagt. Nirgends. Ihr könnt die Bibel von vorn bis hinten durchlesen und rückwärts. Gott will, dass sich das in unserem Alltag zeigt, wie er seine Leute haben will. Und darum suchen wir natürlich seine Hilfe im Gebet. Und wir sind nicht verkrampft. Wir dürfen uns auch ausruhen, wir dürfen auch Freude haben, wir dürfen auch wirklich Erholung haben, all diese Dinge. Aber wir wissen, es gibt keine Erholung von Gott. Es wäre die größte Dummheit, denn er ist unser Schöpfer. Und das alles dürfen sie bezeugen, wie er uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Ich lese nochmal Vers 12, Kapitel 2. Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, also die Nationen, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, das heißt also, die werden euch manchmal böse Dinge nachsagen, die gar nicht stimmen, ja, also damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Wir sollten vielleicht noch zwei Gedanken daran verschwenden. Was heißt das eigentlich, Heimsuchung? Heimsuchung ist ein altes deutsches Wort und auch im griechischen Text bedeutet es nichts anderes. Es bedeutet den Besuch. Dass Gott diesen Menschen besucht. Und wenn das ein Hochgestellter ist, ja, oder wenn ein König jemand besucht, heimsucht, ja, wenn ein General eine Stadt heimgesucht hat, da konnte das manchmal auch ausarten, ja, denn die Soldaten haben dann überall gewohnt bei den Leuten und hinterher hatten die nichts mehr zu essen, die Leute. Ja. Also deswegen hat Heimsuchung bei uns so eine doppelte Bedeutung bekommen. Es meint eigentlich besuchen. Es kann also auch in der Bibel negativ und positiv gemeint sein. Hier, glaube ich, ist es positiv gemeint. Ist doch klar. Wenn der es meine guten Werke gesehen hat, weil ich sie getan habe, weil ich Gott liebe, weil ich auf dieses Ziel ausgerichtet bin, und er hat Böses für über mich gesagt, und am Tag der Heimsuchung, wo er Gott erfährt an sich, also wollen wir hoffen, dass es noch vor dem Endgericht ist. Es kann sein, dass er Gott erfährt in Gnade. Dann wird er natürlich Gott preisen für das, was er an mir gesehen hat. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Möge Gott das schenken, dass viele eines Tages das sagen werden, wenn sie dann ihrem Gott begegnen. Durch den habe ich es gemerkt, da ist was dran. An diesem Gott. Möge es so sein bei uns.